Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Charlotte Perriand war eine einflussreiche französische Innenarchitektin und Designerin aus dem Umfeld von Le Corbusier. Im Kunstmuseum Haus Lange in Krefeld ist sie neu zu entdecken. Die Berliner CDU soll Gelder für Projekte gegen Antisemitismus jenseits von Förderrichtlinien oder einer inhaltlichen Prüfung verteilt haben. Wir haben Fakten und Reaktionen. Und wir berichten über die wichtigste Premiere des Theaterherbstes in Paris. Zuerst aber nochmal Nofretete. Seit das große ägyptische Museum Djem nahe der Pyramiden unter Teilnahme auch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet wurde, ist die Diskussion um eine Rückgabe der berühmten Büste wieder aufgeflammt. Rückforderungen aus Ägypten gibt es schon lange, die Haltung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz aber ist in Stein gemeißelt. Die Büste der Nofretete sei seit über 100 Jahren durch ordnungsgemäße Fundteilung nach Berlin gelangt und also legal und rechtmäßig. Kolonialismusforscher sehen das naturgemäß anders. Der Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer sagte in Deutschlandfunk Kultur:
Wir wollen ja auch nicht profitieren von Nazirecht. Wir sagen, nee, wir wollen nicht den legalen Raub eigentlich noch befördern. Und hier im Falle der Nofretete machen wir genau das und sagen, das war damals unter den europäischen Kolonialmächten Konsens. Das nehmen wir als Grundlage dafür, dass die Nofretete in Berlin bleibt.
Der Historiker Sebastian Konrad hat ein Buch über die Königin und ihre globale Karriere geschrieben. Ihn habe ich gefragt, wie er diese Rechts- oder Unrechtslage beurteilt.
Grundsätzlich tendiere ich dazu, das ähnlich zu sehen. Die Bestimmungen, also diese Vorschrift der Fundteilung, nach der die Hälfte der Funde dem Finder, die andere Hälfte dem Land, also in dem Fall Ägypten, zugesprochen wird, ist eine Regelung, die damals schon, also 1912, als die Nofretete gefunden wurde, in Ländern wie Italien oder Griechenland, wo man ja auch archäologisch tätig war, nicht galt. Die 10 Jahre später auch in Ägypten schon nicht mehr galt. Sie ist ein klassisches Werkzeug der imperialistischen Zeit. Und insofern stimmt es, dass die Stiftung darauf beharrt, dass es den Gesetzen der damaligen Zeit entsprechend zugegangen sei. Andererseits waren diese Gesetze nach heutigen Maßstäben nicht unbedingt legitim.
Und daran, dass es bei der Teilung des Funds der Nofretete ganz gerecht zuging, daran gibt es ja auch schon länger Zweifel. Also was ist da genau passiert und wurde damals eventuell sogar getrickst?
Also das ist ein Vorwurf, der von verschiedenen ägyptischen Akteuren immer wieder erhoben wurde. Da gibt es keine Beweise für. Was wir wissen, ist, dass die deutsche Seite schon davon ausging, dass sie bei der Fundteilung die Büste in Ägypten zurücklassen müssen. Also sie haben sich am Vorabend der Teilung feierlich von der Büste verabschiedet, rechneten also selber nicht damit, dass sie im deutschen Anteil landen würde. Wir wissen, dass dann der ausgrabende Archäologe Borchardt Fotografien anfertigen ließ von den Objekten, die Objekte alle schon in Kisten verpacken ließ, sodass der Inspektor zunächst einfach mal diese Fotografien zu sehen bekam, die, wie ein Augenzeuge sagte, möglicherweise nicht alles im besten Lichte zeigten. So, das wissen wir. Ob man daraus allerdings weiterreichende Schlussfolgerungen ziehen kann, ist nicht so ganz klar, würde ich sagen. Also ich glaube, die Frage, ob es da jetzt ganz genau mit rechten Dingen zugegangen ist, ist nicht das stärkste Argument derer, die eine Rückgabe fordern.
Jürgen Zimmerer, den wir ja gerade gehört haben, schlägt nun vor, in Berlin eine Replik zu zeigen und das Original eben nach Ägypten zurückzugeben. Was halten Sie denn als Kenner der Nofretete und ihrer Ausstrahlung und Aura von einem solchen Vorschlag?
Ja, also es ist nicht nur die Aura der Nofretete, sondern dieses, sagen wir mal, europäische Verständnis von Authentizität, von dem Wert des Originals, von der Aura und dem Charisma des Originals, das hier das Problem ist. Also eine Kopie wäre ja wahrscheinlich mehr oder weniger ununterscheidbar. Aber das Wissen darum, dass es sich nicht um das Original handelt, das hat dann beim europäischen Publikum sicher Auswirkungen. Das ist sicher der Grund, warum das Museum sich auch dagegen wehren wird. Meine präferierte Variante wäre eine Nofretete auf Reisen, die ab und an durchaus in Berlin gezeigt wird. Wahrscheinlich würde es reichen, wenn man alle 5 Jahre ein halbes Jahr Nofretete-Zeit hätte. Da kämen wahrscheinlich mehr BesucherInnen als sonst in den 5 Jahren zusammen. Und dann könnte auch Nofretete wirklich ein Weltkulturerbe werden, das tatsächlich an unterschiedlichen Orten zu sehen wäre.
Würden Sie das, Herr Konrad, auch für andere Weltkulturerbe, die sich in europäischen Museen befinden, vorschlagen? Also zum Beispiel für die Elgin Marbles in London?
Also man muss bei diesen ganzen Dingen immer vom Einzelgegenstand ausgehen. Die Befindlichkeiten sind sehr unterschiedlich und die Herkunftsgeschichte ist unterschiedlich. Es ist klar, dass in Griechenland die Parthenon Marbles so einen ungeheuer starken eine Aufladung erfahren, wie das im Grunde auch im Fall der Nofretete der Fall ist. Es ist eine Form von Identitätspolitik, könnte man sagen. Also vor 150 Jahren kannte niemand in Ägypten, hatte noch niemand von Nofretete gehört. Seit der Ausstellung 1924 ist sie zu einer im Grunde inzwischen weltweit wiedererkennbaren Ikone geworden, die interessanterweise klassische sozusagen Hochkultur mit Popkultur verbindet. Wahrscheinlich kennen heute mehr Leute die Nofretete über Sängerinnen wie Rihanna oder Beyoncé als etwa über die Geschichte der Pharaonen und des antiken Ägypten.
Sebastian Konrad war das über die Nofretete. Sein Buch Die Königin, Nofretetes globale Karriere, ist bei Propyläen erschienen. Die Theatersaison in Paris beginnt in diesem Jahr sehr spät. Der Grund waren die harten Einschnitte im französischen Kulturetat. Kaum eine große öffentlich geförderte Bühne konnte direkt im September mit Premieren starten. Das Theaterereignis des Spätherbsts ist auch deshalb die Uraufführung des neuen Projekts von Pascal Rambert am Théâtre de la Vie. Rambert ist Theater- und Filmregisseur, der auch in den USA und in Japan schon gearbeitet hat und zuletzt ein Theater bei Paris leitete. Vor allem aber ist er einer der produktivsten Dramatiker Frankreichs. Er hat schon über 20 Stücke vorgelegt. Sein neues heißt Les Conséquences, die Konsequenzen, und ist der erste Teil einer groß angelegten Familientrilogie. Eberhard Spreng hat die Uraufführung für uns gesehen.
Menschen aus 4 Generationen sind zu einer Beerdigung zusammengekommen und Teil einer problematischen Familie. Der Patriarch Jacques ist ein ehemaliger Psychiater und Bürgermeister und hat 4 Töchter. Die Erstgeborene ist wegen ihrer massiven psychischen Störungen nicht gekommen. Diese sind ein gerne verdrängtes Familientrauma, das bei besonderen Anlässen wie Familienfesten zum Thema wird. Schwiegersohn Stan macht bittere Vorwürfe. Was ist das für eine Kette der Gewalt? Du behauptest heute, dass du sie mehr als alle anderen liebst. Aber woher kommt dein Sinneswandel? Ist es die Zeit, die alles verwandelt? Fragt das dann den alten Schwiegervater, dessen Tochter an mangelnder Liebe und Aufmerksamkeit zugrunde gegangen ist. Wie verändert die Zeit unser Leben? Heilt sie wirklich, wie der Volksmund behauptet, alle Wunden? Oder hält sie große Verletzungen nicht eher verdeckt, bis diese dann in besonderen Situationen ihre böse, zerstörerische Macht entfalten? Auf Pascal Romberts Bühne jedenfalls wird in diesem Sinne abgerechnet. Denn auch Jacques' andere Töchter hadern trotz oder vielleicht gerade wegen ihres gutbürgerlichen Status mit ihrem Leben, ihren Ehemännern. Einer von ihnen ist Arthur, der nach einem simplen Missverständnis in Bezug auf einen Treffpunkt ausflippt. Es kann nicht sein, dass ich mich mit dir vor einem Pylons-Laden verabrede. Es gibt 2 Dinge, die ich im Leben einfach nicht ertrage, und das sind Pylons und Disigual-Läden. Gelächter im Publikum über den von Arthur Noisiel brillant komödiantisch verkörperten Neurotiker. Pascal Rombert hat seine Figuren Star-Schauspielerinnen und Schauspielern auf den Leib geschneidert, mit denen er schon seit Jahren zusammenarbeitet. Seine episch angelegte Familiensaga, eine Trilogie, beginnt mit Les Conséquences und soll bis 2029 fortgesetzt werden. Sein Ensemble wird also weiter altern, und genau dieser Umstand interessiert einen Regisseur, der die Veränderung seiner Figuren und die historischen Veränderungen der Gesellschaft spielerisch ineinander verwoben hat. Am Ende kommt man immer wieder auf die Eltern. So ist das wohl in der Politik. Ich bin härter geworden, bin ins andere Lager gewechselt. Anscheinend tendiert Frankreich nach rechts und ich tendiere jetzt auch dahin.
Je penche à droite comme la France.
Pascal Romberts Text verzichtet buchstäblich auf Punkt und Komma, springt zwischen dem Privaten und dem Politischen frei hin und her. Er erzählt von den Lebenslügen der 68er-Generation, dem Scheitern linker Ideen, dem Rückzug demokratischer Parteien und vom Zynismus der neuen Rechten. Er ist Sittenbild einer einst links- und humanistisch orientierten Gesellschaft, die keine Kraft mehr hat für das Hochhalten der eigenen Werte und deren jüngste Vertreterinnen ihr Glück in alten Ritualen suchen.
Mathilde et moi, on va se marier.
In fließendem Übergang finden zwei Hochzeiten und zwei Beerdigungsfeiern statt. Es gibt Zeitsprünge von mehreren Jahren. Die Bühne ist eine Zeitmaschine, ihre Leitmetapher der Kampf der Generationen. Unter einem riesigen weißen Zelt hat der regieführende Autor sein bewegtes Gruppenbild inszeniert. Ein Feldlazarett könnte so überwölbt sein oder ein ambulanter Ausstellungsraum. Im grellen Neonlicht wirken die Körper wie Exponate und zugleich hat dieser Spielraum etwas vom Backstage des Lebens. Ein Ort, in dem nicht der schöne Schein dieser gehobenen Gesellschaftsschicht performt, sondern ihr klägliches psychisches Scheitern seziert wird. Es gibt den richtigen Augenblick nicht, um etwas zu sagen. Die Griechen irrten mit ihrer Vorstellung von Gott Kairos und dem günstigen Augenblick. Und auch das Kino irrt mit seiner Dramaturgie. Das Leben ist nicht so. Hier folgt Verrat auf Verrat, Kummer auf Kummer, Schweigen auf Schweigen. Mit dieser bitteren Aussicht endet ein Abend, in dem ein brillantes Ensemble vom langsamen Ende einer ganzen Epoche erzählt. Auch wenn manches hier doch sehr stereotyp daherkommt und eher konventionelle Rollenbilder vorgeführt werden.
Eberhard Spreng berichtete aus Paris von der Uraufführung des neuen Stücks von Pascal Rambert. Vielleicht kennen manche von Ihnen das Skigebiet Les Arcs in Frankreich, das ihr Gesamtkunstwerk war. Die Innenarchitektin Charlotte Perriand war eine prägende Gestalt im Umfeld des Architekten Le Corbusier, hat viele Jahre auch mit ihm zusammengearbeitet und die ikonischen Stahlrohrmöbel entworfen, mit denen man den Stil der Zwischenkriegszeit verbindet. Im Kunstmuseum Haus Lange ist ihr nun die erste umfassende Retrospektive in Deutschland gewidmet. Christiane Vielhaber hat sie gesehen. Christiane, was müssen wir wissen über Charlotte Perriand? Wer war sie?
Wir müssen erstmal wissen, dass sie heute für so wichtig genommen wird, dass sie nicht nur im Haus Lange und im benachbarten Haus Esters, sondern auch im Museum selbst, also im Krefelder Kaiser-Wilhelm-Museum, eine Riesenausstellung hat. Und ich muss gestehen, ich hatte den Namen noch nie gehört, obwohl ich mich mein Leben lang viel mit Design beschäftigt habe. Und als ich in den ersten Raum komme und dann liegt da so eine Liege, so eine drehbare, kippbare Liege mit so einer schönen Nackenrolle, und dann denke ich, das ist doch Le Corbusier. Und dann gehe ich einen Raum weiter und gucke in die Vitrine und siehe da, das Patent dafür hat sie. Sie hat sich ganz früh, sie ist 1903 geboren, hat Kunsthandwerk studiert oder Design, hat sich dann bei Corbusier, der damals zusammengearbeitet hatte mit Pierre Jeanneret, beworben und dann haben die erstmal gesagt, ne, also sowas, ne, so ein Mädchen und brauchen wir gar nicht. Und dann hat sie aber ihr Junggesellenzimmer später vorgestellt. Und da haben die gesehen, die kann was. Die hat sich also überlegt, wie müssen wir wohnen, wie sollen wir wohnen, wie wohne ich alleine, zu zweit, mit Kind, welche Möglichkeiten habe ich finanziell. Und da hat sie sich wohl überschätzt, denn dieser Raum, der 1929 auf dem Herbstsalon in Paris gezeigt wurde, der ist so genial. Das sind Stahlrohrmöbel, aber du weißt ja, Stahlrohr musst du schweißen. Und dann mit Kuhfellen und mit Daunen gefüllt, die Ledersitze. Und wer soll das bezahlen? Und eigentlich war sie eine, die sozial gedacht hat. Im Haus Lange ist oben am Ende ein Film zu sehen, den sollte man ganz zu Anfang sehen, den sie gedreht hat. Und sie zeigt, wie die Menschen damals in Paris gelebt haben, wie oft die Urlaub hatten, was die überhaupt an Freizeit hatten. Und dann sieht man, dass sie ein Chalet entworfen hat, ein Freizeithaus, was eigentlich so für jedermann, heute würden wir sagen, so eine Art gediegene Gartenlaube. Mhm. Gartenlaube. Aber das kann sich natürlich auch keiner leisten. Oder sie, die so sportlich war. Es ist so ein Film, da liegt sie halbnackt im Schnee, in der Sonne, so wie man das macht zwischen den Skistöcken. Dann hat sie überlegt, ja, für die Bergsteiger. Und dann hat sie ein Biwak entworfen, was nachgebaut jetzt in dieser Ausstellung ist. Das ist praktisch so ein metallenes Ei, was man zerlegen kann. Und dann kann man das irgendwie in die Berge bringen. Und wenn man da jetzt nicht mehr kann oder verletzt ist, dann ist das so mit Kissen und so. Ist ganz schön gemacht.
Also, ich wollte noch mal auf Les Arcs tatsächlich zurückkommen, weil das betrachtet man ja heute als tatsächlich sehr monumental. Aber weil du gerade schon geschildert hast, dass sie modernes Wohnen, Innovation und soziale Verantwortung zusammengedacht hat, wie spiegelt sich das denn in diesem Projekt?
Du siehst in der Ausstellung Fotos, und das macht so Spaß, wie die Küchen nach Les Arcs, also in diese Zellen reingeflogen wurden. Das sind fertige Küchen. Und dann so, was man später bei uns in den 50er Jahren passierte, das ja so mit Durchreiche. Das ist also in der Küche, die Hausfrau oder Mutter oder wer auch immer, sollte natürlich Kontakt zur Familie hatte, sollte das durchreichen, sollte gucken, wie, oder die sollten auch zugucken beim Kochen. Es war alles klein, auf kleinstem Platz. Und dann gibt es aber auch so Abteilungen, da denkst du, du bist bei IKEA. Das sind Wandregale, auch aus billigstem Holz. Also darüber hat sie dann nachgedacht, was wächst nach, was ist preiswert, was kann ich recyceln. Und das ist so ganz schön gemacht, dass Regal heißt Mexiko, und dann gibt es so kleine Löchlein, da kann man was reinstecken. Und die sind farbig gestaltet aus Kunststoff und wie so Setzkästen, und dann kann man irgendwas nach vorne oder irgendwas, was nach hinten, was keiner sehen soll, hinter diese kleinen Sachen tun. Aber die Sachen sind eben alle nie in Serie gegangen, was eigentlich ihrem Geist entsprochen hätte.
Dankeschön, Christiane Vielhaber, für diese Eindrücke zu Charlotte Perriand. Die Innenarchitektin ist im Kunstmuseum Haus Lange und an anderen Orten in Krefeld zu entdecken. Von den bereitgestellten Mitteln wurden bislang nur ein geringer Teil abgerufen. Solche Nachrichten hört oder liest man ja öfter und wundert sich, weil es meistens um wichtige und gut gemeinte Unterstützung geht, die aber nicht unter die Leute gebracht werden kann. Aus Gründen. Komplizierte Antrags- oder behäbige Auswahlverfahren, kurz die schwerfällige Bürokratie, gehören dazu. Der Schlamassel, den sich die Berliner CDU jetzt eingebrockt hat, geht andersrum. Im Namen des hehren Ziels, Projekte gegen Antisemitismus zu fördern, sollen Mitglieder der Fraktion Gelder ohne inhaltliche Prüfung recht freihändig verteilt haben. Der Tagesspiegel hatte zuerst berichtet. Claudia van Laak ist den Vorwürfen nachgegangen und hat Reaktionen und Fakten.
Projekte von besonderer politischer Bedeutung. Unter dieser Überschrift hat die Berliner Kulturverwaltung 3,4 Millionen Euro vergeben zur Bekämpfung von Antisemitismus. Dokumente, die den Grünen vorliegen, deuten nun darauf hin, dass dieses Geld nicht nach fachlichen Kriterien, sondern freihändig und durch Einflussnahme von CDU-Abgeordneten verteilt wurde. In einer den Grünen vorliegenden Mail aus der Leitungsebene der Kulturverwaltung heißt es zum Beispiel:
Könntest du, Joe, bitte kurz auflisten, wie der Antisemitismusfonds derzeit aufgeteilt ist? Ich habe mir heute Morgen folgende Aufteilung notiert. CDU 3 Millionen Euro, SPD 300.000 Euro.
Joe, das ist Joe Cialo, der frühere CDU-Kultursenator. Seine Nachfolgerin Sarah Wedel-Wilson soll diese Förderpraxis fortgesetzt haben, obwohl es Widerspruch von den Fachleuten aus ihrer Verwaltung gab. Ein Fördertopf der Kulturverwaltung, auf den Parteien oder Fraktionen direkten Zugriff haben? Sollte sich das bestätigen, dann war es mit der Gewaltenteilung, zumindest in diesem Fall, in der Kulturverwaltung nicht so weit her. Die Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Bettina Jarasch, bewertet die vorliegenden Dokumente so:
Es ergeben sich erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass die politische Leitung der Senatskulturverwaltung eine Vielzahl von Zuwendungs- und haushaltsrechtlichen Vorgaben verletzt hat. Einige dieser Verstöße könnten sogar strafrechtlich relevant sein.
Beim Blick auf diese Liste der geförderten Projekte von besonderer politischer Bedeutung fällt auf, einige von ihnen verfügen nur über eine rudimentäre Webseite. Andere sind in der Stadt bislang nicht für ihre Arbeit gegen Antisemitismus bekannt. Andere, seit langem aktive Initiativen, sind dagegen leer ausgegangen. Dazu gehört zum Beispiel die mehrfach ausgezeichnete Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, KIGA. Wir haben uns mehrfach um das Geld beworben, sagt Gründer Derwisch Isarce, Träger des Bundesverdienstkreuzes.
zweimal direkt und dann noch ein dritter Antrag und alle wurden abgelehnt. Für uns komplett nicht nachvollziehbar. Wir sind ein etablierter Träger und unsere Arbeit hat Hand und Fuß, hat eine hohe Wirksamkeit, die wird immer wieder evaluiert und überprüft. Wir konnten das nicht verstehen und nachvollziehen.
Nach den jetzt bekannt gewordenen Vorwürfen sei ihm einiges klar geworden. Nicht aus inhaltlichen, sondern allein aus politischen Gründen seien bestimmte Projekte gefördert worden, meint Derwisch Isace. Auch in der Berliner Kulturszene ist man empört. Der Rat der Künste hat eine Stellungnahme veröffentlicht. Sie sei bestürzt, sagt Sprecherin Sabine Kroner.
Weil wir so das, was ja auch von den Künstlerinnen erkämpft worden ist, nämlich transparent, gute Juryverfahren, demokratische, transparente Vergabe, eine faire Vergabe unterlaufen. Und das ist jetzt gerade auch die Gefahr, dass wir nämlich einen massiven Vertrauensverlust erleiden in diese Strukturen, dass halt demokratische Kulturpolitik so diskreditiert wird.
Die Grünen werden jetzt gemeinsam mit den Linken einen Untersuchungsausschuss beantragen. Dabei dürfte schon ein bisschen Wahlkampf mitschwingen. Wählt doch Berlin im nächsten Jahr ein neues Abgeordnetenhaus. Die grüne Fraktionsvorsitzende Bettina Jarasch verlangt jetzt von der Kulturverwaltung,
dass die verbliebenen Mittel gegen Antisemitismus 25 endlich vollständig in regulären und jurierten Verfahren und gemäß der bestehenden Förderrichtlinien vergeben werden.
Einer der beschuldigten CDU-Abgeordneten hat sein Vorgehen auf Social Media indirekt zugegeben und sein mutmaßliches direktes Eingreifen so begründet: Die Verwaltung habe kein Interesse gehabt an einer konstruktiven Begleitung des Fördertopfes. Die Kulturverwaltung schätzt das anders ein. Wir nehmen die Vorwürfe sehr ernst, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme von Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson. Man werde den Landesrechnungshof um Prüfung bitten. Der Untersuchungsausschuss jedenfalls wird kommen. Der frühere Kultursenator Joe Cialo und seine Nachfolgerin Wedel-Wilson werden dort die für sie peinliche Frage beantworten müssen, warum sie sich mutmaßlich von Mitgliedern ihrer CDU-Fraktion haben unter Druck setzen lassen.
Claudia van Laak berichtete aus Berlin. Und jetzt hat Hanna Rau die Kulturmeldungen des Tages. Sie bleibt bei der Berliner Kultur.
Er klebt Bananen an die Wand und produziert Toiletten aus purem Gold. Der italienische Künstler Maurizio Cattelan. Jetzt bekommt er den Preis der neuen Nationalgalerie und damit seine erste Einzelausstellung in Berlin. Ab September nächsten Jahres ist sie in der gläsernen Halle von Mies van der Rohe zu sehen. Die Jury hob hervor, wie Cattelan das Potenzial des Schocks, der Irritation und der moralischen Ambivalenz nutze, um zentrale Fragen unserer Zeit aufzuwerfen. Nach Schuld, Verantwortung, Macht und kollektiven Traumata. Wladimir Putin Schulter an Schulter mit dem deutschen Dirigenten und Kulturmanager Justus Franz. Das ist keine Skulptur von Maurizio Cattelan, sondern ein aktuelles Foto aus Moskau. Aber gut. Eigentlich gibt es auch keinen Irritationsmoment. Franz' Nähe zum Kreml ist schon lange bekannt. 2014 verteidigte er die russische Annexion der Krim und trat in den vergangenen Jahren immer wieder in Russland auf. Deswegen lud das Schleswig-Holstein-Musikfestival den Musiker vor 2 Jahren aus, obwohl Franz es war, der das Festival einst gegründet hatte. In Moskau wird der Dirigent und Kulturmanager für seine Treue belohnt. Gestern hat Putin ihm den Freundschaftsorden überreicht. Die Republik Moldau will weiter gegen russische Einflussnahme vorgehen. Heute hat die proeuropäische Regierung deshalb dafür gestimmt, das russische Kulturinstitut in der Hauptstadt zu schließen. Der Gesetzentwurf muss noch vom Parlament verabschiedet werden. Die pro-russische Opposition kritisierte das Vorgehen scharf. Die Tanzplattform Deutschland präsentiert alle 2 Jahre aktuelle Entwicklungen im zeitgenössischen Tanz. Nächsten März macht das Festival Station in Dresden. Dorthin hat die Jury jetzt 13 Produktionen eingeladen von Leuten wie Regina Rossi, Katharina Senzenberger und Claire Cunningham. Und auch der dokumentarische Tanzabend Spiegelneuron von Stefan Kägi und Sascha Walz ist eingeladen. Das Stück hält dem Publikum buchstäblich den Spiegel vor. Statt einer Bühne bekommt das Publikum nur den gespiegelten Saal zu sehen. Und so werden die Besucherinnen und Besucher im Laufe des Abends Teil der Inszenierung. Sie reagieren auf die Bewegung der Tänzer im Publikumsraum, aber auch auf das eigene Spiegelbild.
Danke, Hanna Rau. Soweit Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann in den Informationen am Abend die Wahlen in den USA und Reaktionen von Donald Trump und eine Aktuelle Stunde im Deutschen Bundestag zur AfD und Russland. Hier am Mikrofon war Karin Fischer.